Auch die FDA-Vorschriften wurden oft ignoriert. Die Regeln sahen etwa vor, dass Tiere, die während der Studie tot aufgefunden wurden, möglichst umgehend seziert und untersucht werden sollten. Doch von 196 Tieren, die im Verlauf der Studie ihr Leben ließen, wurden 98 viel später seziert. In manchen Fällen erst nach einem Jahr. Die Folge war, dass 17 von ihnen gar nicht mehr untersucht werden konnten. Sie befanden sich im Zustand fortgeschrittener Verwesung. Bei manchen Tieren waren auch, den internen Laborberichten zufolge, Organe verschwunden, beispielsweise eine Hirnanhangdrüse, Hypophyse. Unterschlagen oder vergessen wurden oft ganz wesentliche Leiden, mit denen die Tiere in den Tod gegangen waren. Da stand dann oft bloß ohne Befund, obwohl zum Beispiel intern festgestellt wurde, dass bei Tier A2CM die Lunge grau-gelbe Knoten von der Größe 2x2 mm aufwies, bei einem anderen Tier die Nebenniere mit merkwürdigen kleinen gelben Punkten übersät war, dass in einem Fall die Hoden auffallend verkümmert waren. Bei manchen Tieren wurden Krankheiten und Geschwüre falsch oder gar nicht diagnostiziert, bei anderen wurden sie vorzeitig entnommen, sodass sie gar nicht als Krebsfälle in die Statistik eingehen konnten. Angesichts solcher Methoden verwundert es nicht, dass die zuständigen Fachgremien der FDA sich jahrelang weigerten, Aspartam freizugeben. Dann aber wurde Ronald Reagan US-Präsident. Er entließ den bisherigen Chef der FDA und setzte stattdessen einen Mann namens Arthur Hull Hayes ein. Der arbeitete zielstrebig für die Zulassung. Eine FDA-Kommission aus 3 Fachleuten hatte schon ihr Urteil gesprochen und gegen Aspartam votiert. Hayes bestellte daraufhin ein weiteres Gremium, erhöhte die Besetzung des Fachpersonals auf 5 Personen, doch auch diese waren gegen die Zulassung. Woraufhin Hayes noch einen weiteren Aspartam-Befürworter berief, damit eine Pattsituation erzielte und so die Möglichkeit hatte, selbst zu entscheiden. 1981 wurde Aspartam für trockene Lebensmittel zugelassen, 1983 auch für Getränke. Kurz nachdem Hayes die Zulassung durchgedrückt hatte, verließ er die FDA und übernahm einen Posten bei der PR-Firma Burson Marsteller, jene Public Relations-Firma, die für den damaligen Nutrasweet-Motorkonzern Monsanto arbeitete. Bei den Beamten der Aufsichtsbehörde blieb eine gewisse Bitterkeit zurück. Der FDA-Toxikologe Adrian Gross hielt, so sagte er vor dem US-Kongress, die Zulassung für illegal, da es doch ihr gesetzlicher Auftrag sei, die amerikanische Bevölkerung vor Krebs zu schützen. Wenn die FDA selbst entscheidet, das Gesetz zu verletzen, wer bleibt dann noch, um die Öffentlichkeit zu schützen? Die Vorgänge bei der Zulassung des Süßstoffes fördern nicht unbedingt das Vertrauen in die Integrität der Wissenschaft und der staatlichen Institutionen. Und sie lassen Zweifel wachsen an der Unbedenklichkeit der Substanzen, die ihre Wirkung im Gehirn entfalten. Darf also Toxikologe Kruse weiter von diesen Zweifeln berichten? Die Richter am Landgericht Düsseldorf, die sich mit dem Fall Kruse zu beschäftigen hatten, studierten, was ihrem Urteil anzumerken ist, die wissenschaftliche Datenlage. Die Richter nahmen wohl zur Kenntnis, dass die amerikanische Regierungsbehörde FDA den Süßstoff Aspartam als nicht krebserregend ansah und stellten aber fest, die Ansicht wird jedoch nicht von allen Wissenschaftlern geteilt. Die Richter nahmen auch zur Kenntnis, dass der Wissenschaftliche Ausschuss für Lebensmittel der Europäischen Union im Juni 1997 zu dem Schluss kam, dass das vorliegende Material den behaupteten Anstieg der Hirntumorrate durch Aspartam nicht belege. Und sie konstatierten einen Meinungsunterschied zwischen den Tübinger Hochschullehrern Professor Dr. Med. Friedrich Trefts, der Aspartam für unbedenklich hält, und Professor Dr. Friedrich Schweinsberg, der Bedenken hegt. Die Richter erörterten auch Befindlichkeitsstörungen wie etwa Kopfschmerzen, die nach Ansicht von Professor Dr. Schweinsberg bereits bei 30 Milligramm pro Kilo Körpergewicht signifikant häufiger auftreten, wohingegen von Susan Schiffman von der Duke University Medical School kein Zusammenhang festgestellt werden konnte. Was tun, wenn die einen dies sagen, die anderen das? Die Richter zählten einmal durch, ob es für eine wissenschaftliche Mehrheitsentscheidung reichen könnte. Seit 1976 wurden insgesamt mindestens 166 Studien zu Aspartam veröffentlicht, von denen 83 Aspartam als aus unterschiedlichen Gründen nicht unproblematisch einstufen. Das bedeutet unentschieden. Die Haltung von Behörden, etwa Gesundheitsämtern, könne bei der Urteilsfindung auch nicht weiterhelfen, meinten die Richter. Auch Gesundheitsämter können irren. So hat das englische Gesundheitsamt die Übertragbarkeit von BSE auf den Menschen lange, aber zu Unrecht in Abrede gestellt. Auch durch die Zulassung eines Stoffs ist seine Unbedenklichkeit noch nicht bewiesen. Das Gericht vermag daher nicht festzustellen, Aspartam sei erwiesenermaßen unbedenklich. Damit sei auch der Verdacht des Toxikologen Kruse, Aspartam könne einen Beitrag zum Krebsgeschehen leisten, nicht widerlegt. Weil aber ein berechtigtes, erhebliches Interesse der Öffentlichkeit an dem Thema Zusatzstoffe in Lebensmitteln bestehe und die körperliche Unversehrtheit ein Rechtsgut von überragender Bedeutung sei, müsse gewährleistet werden, dass sich Wissenschaftler kritisch mit den Entscheidungen der staatlichen Gesundheitsbehörden auseinandersetzen können. Der Antrag von NutraSweet wurde zurückgewiesen, Toxikologe Kruse wurde sozusagen freigesprochen. Es darf weiter an der Sicherheit von Aspartam und Glutamat gezweifelt werden. Besonders bei Kindern ist also Vorsicht geboten. Bei ihnen kann das Wachstum des Gehirns nachhaltig gestört werden, denn in der Kindheit werden die entscheidenden Weichen gestellt für den Intellekt und die Gefühle, für die ganze Persönlichkeit. Wenn das Gehirn in dieser Zeit nicht richtig genährt wird, hat das schwerwiegende Folgen fürs Leben.